dann freut es mich erstmal, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können, und zwar über das Wetter in der Region Leipzig, wo Sie ja auch Ihre Wetterstation in Leipzig-Gohlis betreiben. Und aber wir wollen auch blicken nach Halle und uns anschauen, wie ähnlich das ist. Das sind ja zwei Städte, die recht nah beieinander liegen, aber wo vielleicht da auch Unterschiede liegen und inwiefern das an solchen Wetterscheiden, von denen ich in meiner Jugend immer gehört habe, inwiefern das auch daran liegen kann, ob das stimmt und so. Und ich würde mit Ihnen gerne einmal zurückblicken auf ein Wetterphänomen in der letzten Woche, das, glaube ich, viele überrascht hat. Denn Gewitter im Winter sind doch sehr selten zu beobachten. Und dann kam das Ganze auch noch mit einem Schneesturm einher. Ich war zum Glück drin und konnte das durch das Fenster beobachten und die vielen Blitze und den grollenden Donner und den Schneefall dazu sehr begeistert verfolgen und vor allem auch verwundert, wie so etwas sich so schnell zusammenziehen kann und zu so einem Wintergewitter kommt. Wie überrascht waren Sie denn, dieses Wintergewitter dann am Abend vorzufinden?
Ich war eigentlich gar nicht ganz so überrascht. Ich hatte nämlich schon auf meiner Homepage ein paar Tage zuvor auf eine spannende Wetterlage hingewiesen, die wir in diesen Tagen so hatten, dass sich da was zusammenbraut und dass also auch selbst Vorhersagen relativ schwierig sind, weil da eine Menge Bewegung in der Luft ist. Und insofern habe ich eigentlich an dem Tag meine Blitzortung angeschaltet. Also ich bin Mitglied des Netzes Blitzortung.org und wir erfassen dort Blitze und Gewitter und habe mir also schon die Zugbahn des Gewitters angeguckt. Und da war dann schon relativ klar, dass da doch auch bei uns was passieren wird. Also so ein Wintergewitter ist dennoch immer was Schönes und was Besonderes. Natürlich gefährlich wie jedes andere Gewitter auch. Aber das passiert eben relativ selten, weil verschiedene Komponenten zusammentreffen müssen. Wir brauchen eine dicke Luftschicht in der Höhe von 4 bis 8 Kilometern etwa. Und brauchen dazu in dieser Höhe minus 35 Grad und am Boden etwa so 0, 1 Grad oder knapp unter 0. Und wenn wir dann einen Luftunterschied oder einen Temperaturunterschied von 30 Grad zwischen 2500 und 6000 Meter haben, dann braut sich das zusammen und dann mit diesem hohen Luftdruck oder mit diesem hohen Temperaturunterschied entstehen dann diese Gewitter. Und die unterscheiden sich aber von Sommergewittern insofern, dass sie relativ schnell vorübergehen. Also so ein Wintergewitter dauert in der Regel so um die 15 maximal 30 Minuten. Ja, und das zog sich also flächendeckend vom Norden, Norddeutschland, bis Mitteldeutschland runter und zog dann nach Südosten raus. Also der Süden Deutschland hat davon gar nichts gemerkt. Aha. Aber spannend allemal. Und es geht dann immer mit Schneesturm, fast immer mit Schneesturm, Eishagel, solche Grieselkörner und so. Das kommt dann immer mit dazu.
Und wie, wenn Sie das schon wussten, dass dieses Gewitter anrollt, haben Sie dieses Gewitter dann erlebt? Also abgesehen der Blitzortung, sind Sie ganz bewusst rausgegangen, um das zu erleben? Oder haben Sie da auf Messgeräte geachtet und geschaut, um das dann auch gleich auswerten zu können?
Also rausgegangen bin ich nicht. Da war mir einfach zu schneestürmisch. Na, ich gehe aber auch gerne mal bei Gewitter raus. Natürlich auch immer mit der entsprechenden Vorsicht, aber ich habe mir das wirklich am Computer angeguckt und diese Blitzeinschläge, wo die genau langziehen, deutlich gesehen. Und da hat man eben doch schön die kleinen Gewitterzellen gesehen und da das ja nach Südosten auch ein bisschen abgezogen ist, hat Leipzig ein paar mehr Blitze abgekriegt als Halle. Also in Halle war es eigentlich gar nicht so doll. Direkt in oder um Halle habe ich 16 Blitze gezählt. Im Umkreis von 30 Kilometer um Halle knapp 200, 188 Blitze. Ne? Und wir haben also die meisten Blitzeinschläge in Halle im Bereich, also im nördlichen Bereich gehabt, Gutenberg und dann noch so ein bisschen ringsrum Richtung Rothenburg, Radegast, Großbadegast, ne? Und dann auch noch so in Richtung Köthen. Und in Leipzig hat man halt ein paar mehr Blitze gehabt.
Weil Sie jetzt gerade schon Halle und Leipzig so angesprochen haben. Ich habe immer gelernt, dass es zwischen diesen beiden Städten eine Wetterscheide gibt und die so irgendwo bei Schkeuditz oder Lütschena sein soll. Denn da bin ich aufgewachsen und das war dann manchmal ganz spannend zu beobachten, dass auf der einen Seite der Stadt es etwa geregnet hat und auf der anderen Seite nicht. Oder das Gewitter auf der einen Seite der Stadt stattfanden und auf der anderen Seite hat man die gar nicht mitbekommen. Ist das ein reales Phänomen, also dass es sich da so eine Wetterscheide gibt, dass Wetter dadurch auch in Halle und Leipzig unterschiedlich sein kann?
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben wirklich die Wetterscheide, also wir haben eigentlich mehrere Wetterscheiden hier in der Region. Wir haben tatsächlich die Wetterscheide so etwa bei Schkeuditz, Lütschena, Spameln. Und also ist sozusagen von West nach Ost. Wir haben also dann manchmal in Leipzig auch wieder ein bisschen trockener als in Halle oder deutlich trockener. Und wir haben auch noch eine Wetterscheide tatsächlich von Nord nach Süd. Und wir haben auch selbst in Halle mehrere, ich sag mal so regionale Erscheinungen. Es ist tatsächlich so, dass es also im Süden von Halle manchmal noch ein bisschen mehr regnet als im Norden von Halle. Also wir haben diese Wetterscheiden tatsächlich da. Aber insgesamt jetzt mal so aufs Große und Ganze gesehen, haben wir doch schon recht ähnliche Wetterbedingungen in Halle wie in Leipzig. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum schon vor vielen Jahren die Wetterdaten von Halle zum Beispiel auch für Leipzig gemessen wurden und umgedreht. Ja, wir sind ja in der glücklichen Lage gewesen, dass Wetterdaten in Halle schon 1851 aufgezeichnet wurden, die ersten. Damals waren nur die Tagesmitteltemperaturen. Aber damit war Halle eigentlich schon mal ein paar Jahre schneller. In Leipzig hat man erst 1863 im Dezember mit durchgängigen Wetteraufzeichnungen begonnen. Mhm. Was natürlich schade ist, es ist immer, gerade weil Sie diese Wetterscheiden auch ansprachen, das Stadtklima, was eigentlich in vielen Berichten und in vielen Auswertungen gar nicht so zum Tragen kommt. Es findet ja in der Stadt ein ganz anderes Klima wirklich statt als auf dem Land. Und es ist eigentlich bedauerlich, dass dann 2015 in Halle nach im Grunde durchgängiger Zeit von 1851 an ganz kleinen Unterbrechungen 2015 dann eingestellt wurde, die Wetterbeobachtung in Halle. Und erst 2017 wurde dann für Halle als Ersatz Bad Lauchstädt ausgewählt. Dort haben wir allerdings wirklich schon wieder ein anderes Wetter als in Halle. Ne? Insofern sollte man sich, wenn man sich so an Temperaturen und Vorhersagen und vielleicht auch so ein bisschen an Wettergeschehen eher nach der DWD-Station in Schkeuditz, also am Flughafen, richten als das Bad Lauchstädter Wetter. Das ist sicherlich interessant, das auch mal zu vergleichen.
Mhm. Was gehört denn alles dazu, um so eine Wetterstation zu betreiben? Das muss ja ein bisschen mehr sein, wenn dann doch nicht jede Stadt, jede Kleinstadt und eben wie Halle eine Großstadt auch eigene Wetterstationen haben, die das Wetter messen und auch Vorhersagen dann online stellen oder zur Verfügung stellen.
Also um es für die Weltmeteorologieorganisation standardgemäß zu machen, dann braucht man schon allerhand. Also da braucht man schon gute Messgeräte und dann braucht man ideale Standorte, die sind tatsächlich vorgeschrieben. Man braucht tatsächlich eine Freifläche von 15 mal 15 Meter. Es dürfen keine hohen Gebäude, keine Wälder, Bäume oder dergleichen, kein Schatten auftreten und so weiter. Also für eine normale Station, also eine Hobbystation, so wie es viele Hobbymeteorologen, so einer bin ich ja auch, betreiben, reicht das eigentlich nicht aus. Ne? Also da braucht man schon hochwertige Geräte. Und nicht umsonst ist ja das Messnetz des DWDs nicht übermäßig bepackt oder auch die anderen Messnetze, die es noch gibt in Deutschland. Also das erfüllen schon wenige. Ne? Aber es gibt immer und überall Standorte. Und es wäre schon schön, wenn wir in Halle, in der Stadt auch noch irgendwo messen würden. Das Einzige, was noch in Halle gemacht wird, es gibt in Döllnitz eine Niederschlagsmessung, die in die Werte mit einfließen. Aber ich sag mal, sie brauchen schon erstens den Platz und zweitens die Instrumente. Und da sind wir schon im hohen vierstelligen Bereich, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Was haben Sie alles so für Geräte für Ihre private Wetterstation in Gohlis, bei der Sie ja das Wetter messen und dann alle 15 Minuten die Daten auf Ihrer Website dann zur Verfügung stellen? Also das heißt, ich kann auf Ihrer Website leipzig-wetter.de da auch gerade nachschauen, wie in Leipzig-Gohlis die Außentemperatur ist, der Luftdruck, Regen, Sonnenauf- und Untergang, auch die Mondphase. Teilen Sie damit? Was sind das alles so für Geräte? Wie messen Sie das sozusagen?
Also ich habe eine Wetterstation, eine handelsübliche, schon ein bisschen deutlich bessere. Und dort wird also Temperatur, Windgeschwindigkeit, wobei Wind, ich kann also nicht die Anforderungen für Wind erfüllen. Ich wohne in einem Mietshaus und die Station befindet sich im Garten. Da bräuchte man im Grunde um 10 Meter Höhe Mast. Da kriege ich ein bisschen Ärger sowohl mit der Hausverwaltung als auch mit den Nachbarn. Aber Regenbecher ist mit dabei. Temperatur, auch Bodentemperatur messe ich. Alles wird referenziert, auch mit manuellen Messungen. Das heißt, ich ermittle also auch den Regen nebenher in einem Regenbecher und auch mit einem weiteren Temperatursensor. Ja, und dann kam später ja die Blitzortung. Das ist eine eigene Technik dazu. Also diese Blitzortung, ich orte Blitze bis 6.000, 7.000 Kilometer Entfernung, die dann ins Netzwerk eingespeist werden. Ich messe Radioaktivität. Da kommt also schon allerhand an Technik zusammen. Habe also im Garten, wie gesagt, die Wetterstation, das kann man auch sehen, auf der Homepage zu stehen. Und da aber immer zum gleichen Zeitpunkt am selben Ort gemessen wird, also ist das schon relativ gut. Und die werden auch regelmäßig gewartet, die Instrumente, sodass doch ein relativ genauer Wert zusammenkommt. Er ist aber keine wissenschaftliche Stadt.
Wenn Sie das Wetter vor allem auch als Hobby verfolgen und messen und da ja auch in die Wetterhistorie gerne auch zurückblicken, Sie haben ja auch schon benannt, ab wann in Halle und in Leipzig da so mitgeschrieben wurde, akribisch. In Leipzig haben Sie, glaube ich, gesagt 1863. Ab da hat man also Wetteraufzeichnung. Was finden Sie da noch besonders spannend? Was gucken Sie sich da besonders gerne auch an oder worauf warten Sie da vielleicht auch bei einem Wetter, das ja nun mal auch in Verbindung mit dem Klima, also dem so ein bisschen größeren Ganzen, dann in Verbindung stehend ja sich schon verändert und ja auch in der Diskussion ist, was ist das, was Sie daran immer wieder auch fasziniert?
Also faszinieren tut mich eigentlich auch, also so Wetterphänomene, besondere Wetterereignisse, ne, ob das jetzt Gewitter oder Hagelschlag oder Stürme sind. Wir haben ja immer viel Tornados, ne, die wir ja auch hin und wieder haben. Das fasziniert mich schon. Das sind also die aktuellen Wetterereignisse bis hin zu seismischen Ereignissen. Ne. Wir haben ja auch hin und wieder mal ein Erdbeben. Auch Halle hatte ja seine Erdbeben, die kleineren und die größeren schon gehabt. Aber klimatisch ist es schon spannend, wo die Reise hingeht. Und wir können also jetzt von 1864 bis jetzt eine deutliche Temperatursteigerung sehen. Und das wird ja immer rückblickend auf die letzten 30 Jahre, die sogenannten Referenzperioden, geschaut. Aber wir müssen auch sagen, wir haben eben die letzte Periode bis vorigen Jahr von 61 bis 90 immer verglichen. Ne, wie warm ist es jetzt? Und es ist 2,5 Grad wärmer als ne, der Februar, was weiß ich, 1967 und dergleichen. Aber 1931 bis 1960 war es auch wärmer. Und dann kam die kühlere Phase, also die 1960 bis 91 war eine kühlere Phase. Und jetzt hatten wir die deutlich wärmere. Und die letzten 3 Jahre oder die letzten 10 Jahre, bis auf einen Rausreißer, waren es ja auch sehr, sehr warm. Also für mich ist spannend, wo geht die Reise noch hin? Sicherlich hat der Mensch eine Menge Einfluss, auch auf diese klimatische Entwicklung, sprich CO2-Ausstoß, Abholzung des Amazonas und dergleichen. Aber ob alles menschlich hausgemacht ist, das Wetter hat in Jahr Millionen immer Schwankungen oder das Klima hat immer Schwankungen gehabt. Ne? Wir haben vor Jahr Millionen hier im Leipziger Hallenser Raum eine Jahresmitteltemperatur von 20 Grad gehabt, also ein komplett anderes Klima. Und wenn wir ein paar tausend Jahre, so alt wäre ich zwar nicht und 90 Jahre sicherlich auch nicht, aber wenn wir ein paar tausend Jahre das Wetter gemessen haben und dann daraus Klimaaussagen absolut errechnen und darstellen können, dann wissen wir eher, wo die Reise hingeht. Und so einen ganz kleinen Beitrag machen wir halt mit dieser Wetterhistorie Leipzig, wo wir gucken, wo geht die Reise hin. Ne?
Ja, ich würde gerne noch auf so Mythen vielleicht zu sprechen kommen oder so bestimmte Tage, die dann angeblich so Vorboten sind dafür, wie das Wetter im kommenden Jahr wird. Die Eisheiligen zum Beispiel. Oder ich las auch, dass der 17.01., dass das auch so ein ausschlaggebender Tag ist, wenn das Wetter an dem Tag trocken ist. Und wir sprechen heute gerade am 17.01. miteinander und heute ist es doch relativ trocken und sonnig draußen, dann werde das wohl auch ein trockenes Jahr oder ein klares Jahr sozusagen. Was ist von solchen Tagen zu halten, die dann ausschlaggebend sein sollen für das Wetter in dem gesamten Jahresverlauf?
Also das ist auch immer interessant, das beobachte ich auch, diese Bauernregeln, wenn sich das immer genau auf einen Tag bezieht, passt das meistens nicht so richtig oder oft nicht so richtig. Also ich vergleiche das, schreibe das tatsächlich dann auch so richtig mit auf und technisch, ne, können wir das ja immer zurückverfolgen. Da passen schon eher solche Zeiträume, die Eisheiligen, ne? Also wenn das sind dann immer so langfristige Schichten, wo es dann über mehrere Tage auch geht, wo man schon eher eine Aussage treffen kann. das wird so oder das wird nicht so. Oder der Siebenschläfer, ne, das sind also Großwetterlagen. Ne, aber wenn wir es genau auf den Tag ausmachen, haben wir also 50-50%, dass es entweder regnet oder nicht regnet. Ne. Und niederschlagstechnisch, glaube ich, ist das auch relativ schwer vorauszusagen. Ne. Wir hatten jetzt 3 schlimme trockene Jahre. Jetzt hat ja im Januar schon ein bisschen was geregnet. Bleibt die Hoffnung, dass noch ein bisschen was runterkommt. Das ist interessant, aber so, ich würde für keine Bauernregel unterschreiben.
Und Herr Jung, vielleicht nochmal auf das aktuelle oder auch kommende Wetter zu blicken. Was können wir denn in den nächsten Tagen erwarten? Und gibt es da auch so Phänomene, die sich abzeichnen, wo Sie schon auch ein bisschen sehnsüchtig dahin blicken, dass das vielleicht wieder auch ein spannendes Phänomen ist, wie jetzt in der vergangenen Woche eben das Wintergewitter?
Eher nicht. Ich sag mal, jetzt die kommende Woche haben wir einen Wetterwechsel. Das heißt also, die 2-3 kühlen Tage, die wir jetzt hatten, oder kalten Tage, die wir jetzt hatten, die sind dann erstmal Geschichte. Und wir gehen also vorsichtig ins gesagt, typische Januargrau. Der Dienstag wird verregnet, windig, ne, aber nicht Orkan oder Sturm zu erwarten, aber doch ordentlich Wind. Und wir gehen dann also Richtung Mittwoch, Donnerstag schon in Richtung Frühlingstemperaturen, vielleicht 11, 12 Grad, also wir werden wahrscheinlich 10 Grad auch überschreiten. Da werden wir auch ein bisschen Sonne haben, da lohnt es sich dann doch mal wieder in die Hallenser Heide auch einen schönen Spaziergang zu machen. Eva, nächstes Wochenende dann am Ende schon wieder tristes Grau und dann geht es auch schon wieder, wird es wieder ein bisschen kühler und dann weiter kann man eigentlich noch nicht gucken. Spannende Wettersituationen sind nicht zu erwarten, aber es ist ja immer für Überraschungen gut.